Also in gehen wir in medias res, was wir bisher gemacht haben. Wir haben dann Äquivalenzklassenautomaten definiert und sind sehr formal vorgegangen, haben einen Zustand genommen und statt dem Zustand alle äquivalenten Zustände die Klasse des Zustands genommen. Das heißt, wenn wir uns jetzt hier in dem Q' uns anschauen, was da passiert, dann haben wir für jeden Zustand P die Klasse des Zustands genommen. Q0' war klar, F' war klar und dann war der wichtige Schritt, dass wir uns überlegt haben, wie das Delta' denn aufgebaut ist, wie denn auf den Klassen die Zustandsüberführungsfunktion zu definieren ist. So, und schauen Sie, das, was ich da gerade gemacht habe, nämlich die Zustandsüberführungsfunktion aufgeschrieben, das will ich jetzt mal an der Tafel doch nochmal machen, weil, naja, was haben wir denn da? Da haben wir gesagt, dass das Delta von dem PA zu definieren ist als die Klasse von dem Delta PA. So, und jetzt könnte jemand kommen, und ich weiß, wir haben hier einige Mathematiker sitzen, und sagen, ist das denn hier überhaupt eine Definition, die in Ordnung ist? Was passiert denn, wenn ich weiß, dass P und Q äquivalent sind? Dann muss doch gelten, dann ist zu fordern, unter der Annahme, dass das P und das Q äquivalent ist, dann ist zu fordern, Delta QA muss sein die Klasse von QA. Das ist das eine, aber andererseits, ja, muss das doch das Gleiche sein, weil das Q ist ja äquivalent, das sitzt ja, die beiden Klassen sind ja äquivalent, P und Q. Dann muss das doch aber auch gleich sein zu dem PA, zu der Klasse von dem PA. Schauen Sie mal, nicht? Hier haben wir die Definition. Delta Strich von PA ist nichts anderes als die Klasse von Delta PA. Und wenn ich doch weiß, dass P und Q äquivalent sind, dann muss ich haben, dass die Ergebnisse, die ich bekomme, unabhängig sind vom Repräsentanten. Ob ich den Repräsentanten P wähle, derselben Klasse, oder den Repräsentanten Q derselben Klasse nehme, es muss auf jeden Fall dasselbe rauskommen. Es muss tatsächlich gelten, dass das Delta PA gleich dem Delta QA ist. Das muss gelten. Und ich weiß ja gar nicht, ob das tatsächlich der Fall ist. Gilt das? Unter der Annahme, ja, dass ich weiß, dass das P und das Q äquivalent ist. Naja, machen wir einfach Folgendes. Nehmen mal an, dass das P und das Q äquivalent ist. Das ist ja die Situation, in der wir uns befinden. So, und dann schreiben wir doch mal auf, was das heißt. Das heißt doch nichts anderes, dass ich tatsächlich für jeden Zeugen, möglichen Zeugen B', wenn ich denn in F bin, tatsächlich unter demselben Zeugen auch in F bin vom Q ausgehend. Das ist die Äquivalenz. Und schauen Sie mal, wenn das doch gilt für jeden Zeugen B', dann kann ich mir insbesondere vorstellen, dass ich mir hier Zeugen anschaue, B' von der Form AW. Wenn das für alle W' gilt, dann kann ich mir insbesondere vorstellen, das gilt für alle W' von der Form AW. Das gilt ja für alle W', dann gilt es für alle AW. Ja, Entschuldigung, wenn es für alle AW gilt, können Sie mich auf die richtige Spur bringen? Was kann ich jetzt machen? Dann braucht man jetzt noch eine ganz klitzekleine Überlegung. Ja? Was wissen wir? Für alle W. Sorry, für alle W. Wenn ich im P bin und AW lese, dann bin ich genau dann akzeptierend, wenn ich in der gleichen Situation, also AW lesend, aber von Q ausgehend, in F lande. Können Sie mir sagen, hey, du bist ja schon fertig, Junge? Was machst du dir einen großen Kopf? Was ist denn das überhaupt? Das ist der Zustand, den ich lese, wenn ich zuerst einmal das A verdau und dann das W lese. Und was bitteschön bist denn du? Du bist doch nichts anderes, als du liest das Q und liest dann das W. Und was steht denn da? Für alle W steht doch außenrum. Wenn du in F bist, mein lieber Freund links, dann bist du in F, mein lieber Freund rechts. Und jetzt mal genau hingucken, was heißt das? Das heißt, dass dieser Zustand äquivalent ist zu diesem Zustand. Weil, nicht? Für jeden möglichen Zeugen bin ich hier akzeptierend, dann auch dort und umgekehrt. Heißt, Delta PB, Delta PA ist äquivalent zu Delta QA. Was wollten wir denn haben? Dass die beiden Klassen übereinstimmen. Ja, das tun sie doch. Das ist äquivalent dazu, dass die Klasse von Delta PA, weil bei der Verschmelzungsrelation, da ist nochmal wichtig, dass wir auf Ihre Frage zu sprechen kommen. Ja? Die Verschmelzungsrelation ist eine Äquivalenzrelation. Wenn ich weiß, dass zwei äquivalent sind, dann ist ihre Klasse übereinstimmend. Und Gott sei Dank, ja, zum kurzen Moment hat es tatsächlich den Anschein gehabt, als ob uns das Herz in die Hose fallen könnte. Einfach weil die Definition möglicherweise, wie man sagt, nicht wohl definiert war. So. Okay, so. Ich muss jetzt so ein bisschen schauen, dass wir die Begrifflichkeiten für die Übung noch zusammenkriegen. Und das heißt insbesondere, dass wir die Nerode-Relation noch ansprechen müssen. Ich möchte gern, dass wir verstehen, und das kriege ich vielleicht gerade noch hin, dann springen wir dann zur Nerode-Relation. Ich möchte gerade, dass wir verstehen, dass der Äquivalenzklassenautomat richtig funktioniert. Ja? Wir wissen, dass er wohl definiert ist, aber wir wissen noch nicht, dass er tatsächlich dieselbe Sprache akzeptiert, dass er äquivalent ist zu unserem ursprünglichen Automaten. Ja? Und das sollten wir natürlich gewährleisten. Um diese Äquivalenz zu gewährleisten, können Sie mir weiterhelfen? Was haben wir definiert? Wir haben in der Definition des Äquivalenzklassenautomaten gesagt, wenn du, mein lieber Freund, in dem Zustand Klasse von P oder Klasse von P bist und du liest das A, dann ist das jetzt nichts anderes als die Klasse von Delta PA. So, und jetzt bitteschön, was würden Sie denn denken, was wir fordern müssen, wenn ich immer noch in der Klasse von dem P bin, aber jetzt nicht in Buchstaben, sondern ein ganzes Wort lese? Was sollte da herauskommen? Das haben wir definiert. Was sollte da herauskommen? Wenn ich nur einen Buchstaben lese, dann wissen wir das. Dann ist tatsächlich der Buchstabenübergang im alten Automaten, die Klasse davon genommen, das Ergebnis. Wenn ich aber statt einem einzigen Buchstaben ein ganzes Wort lese, das sollte doch verdammt nochmal gelten. Ne? So, und genau das werden wir jetzt auch zeigen. Und schauen Sie mal, wenn ich das habe, dann habe ich die ganze Zeit wirklich die Finger am Puls. Die ganze Zeit verhält sich der Äquivalenzklassenautomat so, wie er sich verhalten sollte. Das ist im Wesentlichen die Aussage. So, und dann würden wir im zweiten Schritt tatsächlich sagen, was immer der alte Automat akzeptiert hat, das können wir auch. Und dann, was immer der Neue akzeptiert, das konnte der Alte auch. Das wäre dann der Abschluss, wo wir sagen können, hey, wir haben tatsächlich Zustände verschmelzen können, einen kleineren Automaten bekommen. Die wesentliche Frage, die dann bleibt, ist das Ding denn wirklich minimal? So, gehen wir dann tatsächlich erst einmal zu dem Schritt 1. Wir machen eine Induktion über die Länge von W. würden dann also versuchen, dieser Aussage nachzuweisen, zuerst mal für W das leere Wort. Ist da irgendwas zu machen? W gleich Epsilon. Dann ist das Delta Strich im Zustand Klasse von W, ich lese das Epsilon. Was? Ja, wenn ich nichts lese, dann bleibe ich im Zustand. Was ist denn hier? Wenn ich im Zustand P bin und lese das leere Wort, ja, dann passiert da nichts. Delta P Epsilon. Nicht? Weil das Delta P Epsilon ist das P. Weil wenn ich in dem P bin und lese nichts, dann bleibe ich im P. Und dann habe ich hier halt nur noch die Klasse drum zu bilden. Ne? Also die Aussage, die ist schon mal richtig für das leere Wort. Induktionsanfang. So, und dann machen wir jetzt, das wäre der Induktionsanfang, jetzt machen wir den Induktionsschritt. Und dann müsste ich mir anschauen, Delta, was passiert, wenn ich jetzt ein AB lese. Naja, dann würde man sagen, ich muss irgendwie auf den Induktionsschritt zurückkommen. Wenn ich doch jetzt einfach mal sage, gut, bitteschön, ich lese das A, dann habe ich ja von dem AB einen Buchstaben gelesen und dann bin ich ja kürzer geworden. Ja? Dann müsste ich doch auf die Induktion zurückgekommen sein. Und genau das mache ich jetzt auch. Delta Strich muss ich mich aber hier dran erinnern. So, was ist Delta Strich von PA? Das ist natürlich nichts anderes als Delta Strich von Delta Strich. Ich bin im Zustand P und lese das A und dann kommt das B dran. So, und das nenne ich jetzt einfach mal Q. Meinethalben die Klasse von Q. So, und dann kann ich doch sagen, nach Induktionsannahme. Ja, das ist einfach jetzt die Art und Weise, wie das Delta, wie der Äquivalenzklassenautomat rechnet. Ne? Der krallt sich zuerst den ersten Buchstaben und macht den entsprechenden Übergang. Und den Übergang haben wir ja definiert. Das ist der Übergang, das Resultat, das wir erhalten, wenn wir, hier muss ich allerdings die Klammer noch so setzen, nicht? Was habe ich jetzt? Doch, das ist richtig, ja? Dann habe ich hier den Abschluss unter dem einen Buchstaben, das Lesen des einen Buchstabens und dann den Abschluss unter dem Lesen von W. So, und nach Induktionsannahme kann ich dann sagen, das ist doch, bitteschön, dasselbe Delta P', wenn ich das, aha, dann sollte ich tatsächlich das anders machen. Ich sollte mit WA anfangen, dann würde ich tatsächlich erst das W lesen und dann den Buchstaben A. So, und nach Induktionsannahme ist das nichts anderes als das Delta Strich. So, und dann ist das die Klasse von dem Delta PW. Und dann im Zustand A mich befindend. So. Das ist jetzt ein bisschen formal. Ich habe tatsächlich diese Abkürzung nicht gebraucht, das war ein Schritt zu früh. Was ist denn jetzt die Definition von dem Delta-Strich? Die Definition sagt, du bist jetzt, muss ich hier zurückgehen zur Definition, du bist jetzt hier in dem Zustand P. Nicht P, sondern in dem Zustand Q. Das ist hier der Zustand Q. Und dann liest du das A und was du dann bekommst, bin jetzt an dieser Stelle, was du jetzt bekommst, ist nichts anderes als das Delta, dann musst du das P, was in diesem Fall nichts anderes ist als das Delta PW, nehmen. So, jetzt muss ich schauen, das ist genau, hier setze ich das Komma und dann liest du das A. Ich bin zurückgegangen an dieser Stelle auf die Definition von Delta Strich. Definition von Delta Strich gerade an dieser einen Stelle. Ja, da habe ich gesagt, das mit der Abkürzung hätte ich mir wirklich schenken können, brauche ich an dieser Stelle überhaupt nicht. Das Delta Strich sagt, bitte, da bist du in diesem Zustand, liest das A und dann, wie ist das Delta Strich definiert? Ja, da musst du halt den Übergang machen, ganz konventionell auf dem ursprünglichen Automaten. Ganz unkonventionell auf dem ursprünglichen Automaten. Nimmst du den Zustand, in den du gerade geraten bist, das ist das Delta PW, und dann machst du den Übergang mit dem Buchstaben A. So, und was bist denn du, mein lieber Freund? Das ist eine wirklich formale Geschichte. Zuerst krallst du dir das B und dann krallst du dir zusätzlich den Buchstaben A. Was du bist, ist nichts anderes als das Delta mit P beginne ich, krall mir zuerst das W und dann das A. Und bitteschön, womit habe ich angefangen? Hiermit habe ich angefangen. Und womit habe ich aufgehört? Hiermit. Was war denn mein Ziel? Mein Ziel war zu sagen, wenn ich mir anschaue, was mit dem WA passiert, dann passiert in dem Äquivalenzklassenautomat nichts anderes als, schau dir an, was im alten Automaten unter WA passiert und dann bitte die Klassenbildung. Nicht? Und das haben wir jetzt induktiv nachgewiesen. So, schauen Sie mal, ich habe jetzt Probleme mit der Zeit. Was ich jetzt machen werde, ich werde springen über den Nachweis von Schritt 2 und Schritt 3. Ja, da kommen wir dann beim nächsten Mal zurück. Und was ich stattdessen machen möchte, ich möchte annehmen, dass wir tatsächlich schon nachgewiesen haben, dass der Äquivalenzklassenautomat äquivalent ist zum ursprünglichen Automaten. Wir hätten dann schon gezeigt, ja, was wir noch nicht gemacht haben. Wir haben allerdings die wesentlichen Schritte, das ist bis auf 5 Minuten, ist das tatsächlich schon alles über die Bühne gebracht. Wir haben fast gezeigt, dass, dass der Äquivalenzklassenautomat A' äquivalent ist zum ursprünglichen Automaten. Und die verbleibenden Fragen ist Nummer 1, wie kann ich das A' effizient berechnen? Und ist das A' tatsächlich minimal? So, und ich möchte anfangen mit der effizienten Berechnung. Wenn Sie sich erinnern an das Beispiel, was wir ganz zu Anfang durchgerechnet haben, durch Sechsteilbarkeit, das ging schon so ein bisschen, da musste Intuition an der richtigen Stelle, die richtige Betonung gesetzt werden, dann war die Berechnung tatsächlich, so wie wir sie durchgeführt haben, überzeugend. Aber wir haben sie nicht in Form eines Algorithmus tatsächlich, das Beispiel nicht in Form eines Algorithmus abgewickelt. Das möchte ich jetzt machen. Ja. Und schauen Sie, was mir wirkliche Schwierigkeiten macht. Ich möchte den Äquivalenzklassenautomaten berechnen und dazu muss ich tatsächlich die Klasse der zu p-äquivalenten Zustände berechnen. Das Ärgerliche ist, wenn ich das machen möchte, dann habe ich da einen ganz, ganz furchtbaren Quantor. Einen Allquantor über eine unendlich große Menge, die Menge aller Strings. Und das ist ekelhaft. Wie soll ich denn für unendlich viele, als Algorithmus, wie soll ich für unendlich viele Strings diese äquivalenten Bedingungen in einem akzeptierenden Zustand zu landen jeweils oder auch nicht? Wie soll ich diese äquivalenten Bedingungen nachprüfen? Der Begriff des Zeugens hat bei uns schon in dem Beispiel Anwendung gefunden. Und ein Zeuge für die Nicht-Äquivalenz, ja, ich gehe jetzt ganz anders vor, der Begriff, die Begrifflichkeit der Äquivalenz sagt mir, du sollst für alle möglichen Zeugen nachprüfen. Ich gehe umgekehrt vor, ich versuche Nicht-Äquivalenz zu zeigen. Für je zwei Zustände ist meine Hoffnung, einen Zeugen zu finden, da ist er, W, sodass tatsächlich, wenn ich in den Zustand P beginne, den Zeugen W lese, ich akzeptierend bin, in P beginnend, aber in Q nicht. Oder umgekehrt, ja? In P beginnend mit dem Zeugen bin ich verwerfend, aber in Q beginnend bin ich akzeptierend. In diesem Fall würde ich davon sprechen, dass W ist ein Zeuge für die Nicht-Äquivalenz. So, und jetzt kommt der absolute Hammer. Wenn man umgekehrt vorgeht, statt tatsächlich zu versuchen, Äquivalenz nachzuweisen, versucht, Nicht-Äquivalenz systematisch zu erzeugen, haben wir tatsächlich, wie wir gleich sehen werden, überhaupt keine Probleme. Ja, und was dahinter steckt, das ist gerade jetzt die zentrale Beobachtung, die wir in der Folie haben. Und das sagt, nimm mal an, bitteschön, dass P und Q nicht äquivalent sind. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass das Delta PW in F ist, aber das Delta QW nicht in F. Oder umgekehrt. Aber lassen Sie mich das mal annehmen. So, und dann würde das bedeuten, wir wissen, dass das W bezeugt, dass P und Q nicht äquivalent sind. So. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, ich wüsste tatsächlich, dass das Delta P', wenn ich ein A lese, das P ist. Angenommen. Meine Frage ist, kann ich aus der Nicht-Äquivalenz, die ich gerade angenommen habe, von P und Q, weitere Nicht-Äquivalenzen zeigen? Ja? Angenommen, ich weiß, dass tatsächlich das P gleich dem Delta P' und A ist. Und ich weiß, dass das Q ein Übergang, ich als Übergang erhalte von einem Q' und demselben Buchstaben A. Was kann ich denn dann sagen über P' und Q'? Ihr, meine lieben Freunde, ihr seid auch nicht äquivalent. Warum nicht? P', Q' nicht äquivalent. Okay. Wenn ich im P' bin und AW lese, nach der Art und Weise, wie ein Automat rechnet, wird mir gesagt, du, mein lieber Freund, liest dir zuerst, nimmst dir zuerst das P vor und das A und dann das W. Aber das hier ist doch gerade das P. Und dann liest du das W. Und hier wissen wir, dass du akzeptierend bist. Okay. Bitte? Danke. Q' AW. Gleiche Geschichte. Der Automat sagt, bitteschön, Q' beginne ich. Dann das A lesen und dann das W. Aber wenn ich in Q' doch beginne, dann komme ich doch zum Q und lese dann das W. Aber da wird mir doch gesagt, du bist nicht akzeptierend. Und tatsächlich sind die nicht äquivalent mit dem Zeugen AW. Ne? Und hier ist der Algorithmus. Der Algorithmus sagt, also das jetzt am Beispiel durchzuziehen, ich habe Nummer 1 die Zeit nicht, und Nummer 2 tut auch weh, so ein Algorithmus, dem ist das shit egal. Was wir jetzt machen sollten, wir sollten systematisch alle Nicht-Äquivalenzen versuchen zu zeigen und wenn wir nicht mehr weiterkommen, hoffen zu sagen, was wir als Nicht-Äquivalent nicht haben nachweisen können, ist äquivalent. Fertig. Genau das machen wir. Und das Problem ist nett genug, dass es sagt, das ist genau der Ansatz, den du versuchen solltest. Nicht? Und da geht es jetzt nur noch darum, das haben wir an der Tafel jetzt gerade schon gemacht, dass es legal ist, zu schließen, wenn ich P und Q nicht äquivalent habe, dass dann tatsächlich auch P' und Q' nicht äquivalent sind unter der Annahme, dass das P' unter demselben Buchstaben wie das Q' das P bzw. das Q erzeugt. Ja? So. Das haben wir gerade schon gemacht. Intuition. Na, der Zeuge, wenn der Zeuge vorher W war für P und Q, dann ist der Zeuge jetzt für das B' und das Q' das AW. Und das ist die Grundidee. Du versuchst jetzt ganz systematisch alle möglichen Paare dir anzuschauen und die Paare von Zuständen als nicht äquivalent nachzuweisen. So, und wie fängt man denn einen solchen systematischen Prozess der Nicht-Äquivalenz, Wie fängt man einen solchen Prozess an? Ja, da sagt man, bitteschön, wenn du ein akzeptierender Zustand bist und du bist ein verwerfender Zustand, ihr beiden, ihr mögt euch nicht, ihr seid wie Feuer und Wasser. Wenn du akzeptierend bist unter dem leeren Wort, bist du akzeptierend. Wenn du verwerfend bist unter dem leeren Wort, bist du verwerfend. Das leere Wort ist ein Zeuge für die Nicht-Äquivalenz eines Akzeptierenden zu einem nicht akzeptierenden Zustand. Ich kann diesen Prozess der systematischen Klassifizierung in nicht-äquivalente Paare von Zuständen starten für Paare bestehend aus einem akzeptierenden und einem verwerfenden Zustand. Genau das machen wir. P soll in F sein und das Q nicht. Damit starten wir. Und dann wird gesagt, bitteschön, wenn du schon weißt, und wir haben ja im Schritt 1 schon eine große Menge von Paaren als tatsächlich nicht äquivalent nachgewiesen. Wenn du schon weißt, dass das P und das Q nicht äquivalent ist und du kannst das P wie auch das Q unter demselben Buchstaben A erzeugen, dann kannst du sagen, das P' und das Q' ist auch nicht äquivalent. Und damit hast du tatsächlich jetzt eine Möglichkeit als Algorithmus, systematisch alle Paare nicht äquivalenter Zustände zu erzeugen. Nicht? Und was sie tatsächlich machen, zu keinem Zeitpunkt, wenn sie zwei Zustände markieren als nicht äquivalent, dann wissen sie auch, die sind nicht äquivalent. Ihr Algorithmus macht in diesem Sinne keinen Fehler. Wo ist denn da noch eine Fehlerquelle? Ich meine, was wir letztlich machen wollen, ist natürlich zu sagen, wenn wir zwei Zustände haben und wir haben diese beiden Zustände nirgendwo in diesem gesamten Prozess als nicht äquivalent nachgewiesen, dann wollen wir sagen, ihr beide seid äquivalent. Wenn wir das nicht geschafft haben, ja, zwei Zustände P und Q als nicht äquivalent nachzuweisen, dann möchten wir sagen, ihr seid äquivalent. Und das ist die zentrale Frage. Wenn wir tatsächlich alle Paare nicht äquivalenter Zustände finden, dann ist unsere algorithmische Idee korrekt. Ja? Aber das ist die zentrale Frage. Ne? Rot, werden alle nicht äquivalenten Paare gefunden? Und dann ist natürlich die Frage der Grundidee. Und das machen wir sofort. Wie kann ich denn diese Grundidee, diesen Prozess, diesen systematischen Prozess der Klassifizierung in nicht äquivalente Paare, wie kann ich diesen Prozess effizient und systematisch durchziehen? Und viele von Ihnen sind gesessen in der Algorithmentheorie, beziehungsweise in der theoretischen Informatik 1. Und Sie wissen, dass das kalter Kaffee ist. Weil, was spielt sich da wirklich ab, dieser Prozess? Ist da irgendwas Graph-Theoretisches vielleicht dahinter? Einen Graphen, den wir durchsuchen, systematisch abklabastern und ganz systematisch abklopfen? Einen Graphen vielleicht, dessen Knoten bestehen aus allen möglichen Paaren von Zuständen? Und wo wir sagen, von Zustand, Menge P und Q, kannst du übergehen zu Knoten P'Q', solange halt die Bedingung erfüllt ist, schauen wir uns das an, von P und Q kannst du übergehen zu P'Q', solange die Bedingung erfüllt ist, dass du von Q' das A lesen zum Q, von P' das A lesen zu P bekommst. Die Zustände wären dann also von Die Knoten wären nichts anderes als Paare von Zuständen. Und Übergänge zwischen Kanten, ja, zwischen zwei Knoten, würden wir genau dann einsetzen, wenn diese Regel erfüllt ist. Hey, das Q ist gleich dem Q', der Übergang von Q' und das A lesend. Das P ist der Übergang von P' und das A lesend. Ja? Ich habe die Knoten, das sind die Paare von Zuständen. Und ich habe Kanten, die ich zwischen diesen Paaren von Zuständen einsetze. Nach dieser Regel für Automaten. Und dann machen wir eine Tiefensuche. Dann machen wir eine Tiefensuche, indem wir zuerst einmal alle akzeptierenden und nicht akzeptierenden Zustände als in eine Datenstruktur einfüttern und von diesen Knoten aus alle anderen erreichbaren Knoten versuchen zu besuchen. Ja, das machen wir ganz systematisch mit der Tiefensuche. Das ist alles. Das Konzeptionelle, ja, das Schwierige an diesem Schritt ist tatsächlich, dass Sie graftheoretisch modellieren, sagen, ein Knoten, die Menge der Knoten ist nichts anderes als die Menge von Paaren PQ von Zuständen. Und dass Sie Kanten einsetzen, genau dann, wenn halt Sie schließen können von der Nicht-Äquivalenz von P und Q auf die Nicht-Äquivalenz von P' und Q'. Das ist das Konzeptionelle, was Sie machen müssen. Dann fällt Ihnen mit Tiefensuche sofort der Algorithmus in den Schoß. Ja? Das Konzeptionelle aber, den Graphen aufzubauen. So, die beiden Fragen, ich habe versucht zu sagen, die Grundidee, nämlich wie soll ich denn diesen systematischen Markierungsprozess in nicht-äquivalente Paare, wie soll ich diesen Grundprozess effizient ausführen, das ist Tiefensuche, das ist gar nicht mal so heftig. Was interessant ist, werden wirklich alle in Rot nicht-äquivalenten Paare gefunden. So, diese Frage möchte ich sofort angreifen und ich nehme an, das kriege ich nicht hin. So, angenommen, es gibt nicht äquivalente Zustände P und Q, die habe ich nicht gefunden. Das ist wieder ein Spiel mit einem Gegner. Der Gegner sagt, nö, der Algorithmus funktioniert nicht. P und Q, die gibt es. Dann werde ich ihm sagen, bitteschön. Dann gib mir bitteschön ein Gegenbeispiel für meinen Algorithmus mit der Eigenschaft, dass mein Algorithmus natürlich dort nicht funktioniert und dass der Zeuge, der die beiden Zustände trennt, kürzest ist unter allen Gegenbeispielen. Ich will ein kürzestes Gegenbeispiel im Sinne des Zeugen, der die beiden tatsächlich nicht äquivalenten Zustände von mir nicht wahrgenommen, ja, die beiden nicht äquivalenten Zustände trennt. Und sagt er, das ist B' und Q'. Du kriegst es tatsächlich hin, alle Paare als nicht äquivalent, die nicht äquivalent sind, auch als nicht äquivalent zu markieren, wenn denn die Zeugen, die sie trennen, eine Länge haben, kürzer oder gleich der Länge von B, kürzer als die Länge von B. Das kriegst du hin, das muss er mir zugestehen. Ich frage ihn ja, ne? Gib mir ein einfachstes Gegenbeispiel, das frage ich ihn. Das muss er mir geben, das einfachste Gegenbeispiel. Dann frage ich ihn zuerst mal, bist du vollkommen blöd? Wann wäre er vollkommen blöd, wenn er sagt, ach, das ist das leere Wort, der kürzeste Zustand? Ja, mein lieber Freund, wenn du vollkommen blöd bist, dann habe ich dich sofort auf die Schultern gepinnt. Weil im Schritt 1, wenn du sagst, der Zeuge, der trennt, ist das leere Wort, dann kann das nur der Fall sein, dass einer der Zustände akzeptieren, der andere verwerfen ist. Und das mache ich, das garantiere ich zu Anfang. So kriegst du mich nicht auf die Schultern gepinnt. Ja? Du kannst nicht einfach mir sagen, das ist das leere Wort, was die beiden Zustände nicht äquivalent von mir nicht wahrgenommen, was die trennt. So, schon fertig in dem ersten Fall, weil das machen wir. Wir schauen uns die Trennung in systematische Trennung in akzeptierende und verwerfende Zustände an. Zweiter Fall. Ja, er sagt, so blöd bin ich nicht. Mein Zeuge, der trennt, der ist richtig lang. Er ist von der Form, jetzt sagen Sie mir, wie ich den, der Gegner hat jetzt Funde zugelegt, ja? Müssen uns ein bisschen mehr anstrengen, wie ich ihn auf den Rücken legen kann. Ja? Meyer sagt, okay, wie ist das? P' und Q' sind nicht äquivalent mit Zeugen AB. Und du, Algorithmus, nimmst das nicht wahr. Behauptung, Algo sieht das nicht. Nimmt die Nicht-Äquivalenz einfach nicht wahr.
Doch, der Geschner, okay.
Was sagen Sie? Oh, mal gucken. B', und ich lese das AB, gell? Und dann sollte man doch erstmal das A lesen, ne? Dann lesen wir doch erstmal das A und danach das B. Q'. Dann lesen wir doch zuerst einmal in Q beginnend das A und dann das W. Was wissen wir? Die beiden sind nicht äquivalent mit Zeuge AW. Das heißt, ich kann OBDA annehmen, du in F und du nicht in F. Habe einfach aufgeschrieben, was der Automat macht. Ich weiß nicht, entschuldigen Sie, aber ich in meinen Bildern, mentalen Bildern, da tauchen Ringkämpfer auf, da tauchen Boxkämpfer auf. Ja, das mag nicht jedermanns Geschmack sein, aber wenn das jetzt ein Boxkampf ist, ja, ich lege mir meinen Gegner zurecht und jetzt kommt nur noch der Abschuss, ja? Ich möchte ihn ganz sauber treffen auf der Kinnspitze. Ein Schlag, es soll nicht wehtun, kein Blut, sauber sein, ja? Machen Sie die Kinnspitze bitte. Wer ist denn da auch nicht äquivalent? Mit einem kürzeren Zeugen? Und das merken wir, weil es ist ein kürzerer Zeuge. Und das ist tatsächlich ein Widerspruch, weil das merken wir und dann sagt unser Algorithmus, schaue ich mir alle Konsequenzen an. Und unter den Konsequenzen zu finden, ist dann die Nicht-Äquivalenz von dem P und dem Q. Das macht unser Algorithmus. Ja? Schauen wir uns das ganz schnell nochmal an. Der Algorithmus sagt, im Schritt 2, wenn du schon weißt, dass das Moment, jetzt bin ich verwirrt. Wenn ich weiß, dass das P und das Q, wenn ich weiß, dass diese beiden Zustände nicht äquivalent sind, ja gut, ich meine, das ist einfach jetzt die, da brauche ich nicht auf den Algorithmus zurückzugehen, das ist einfach die Definition des kürzesten Zeugen, unter denen ich versage, nicht? Und wir haben, das haben Sie gerade schon richtig festgestellt, wir haben gerade hier gesehen, dass ich mit einem kürzeren Zeugen tatsächlich Nicht-Äquivalenz habe, der Algorithmus dementsprechend wird das merken. Okay, so, und was heißt das? Das heißt, der Algorithmus funktioniert. Es ist einfach vernünftig, es funktioniert, wenn ich tatsächlich Äquivalenz dadurch nachweise, dass ich alle möglichen Paare von Zuständen als nicht äquivalent versuche zu brandmarken und ich schaffe es tatsächlich mit diesem Prozess, alle nicht äquivalenten Paare tatsächlich richtigerweise als nicht äquivalent nachzuweisen. Und dann kommt der letzte Schritt. Lassen Sie mich das jetzt gerade, das waren die beiden Fälle. Ganz dummer Fall, dass der trennende Zeuge leer war. Und dann der Fall, dass das W tatsächlich, der trennende Zeuge etwas länger. So, kommen wir in beiden Fällen zu einem Widerspruch. Und Berechnung des Äquivalenzklassenautomaten, letzter Schritt, effiziente Bestimmung. Knotenmenge besteht aus allen Paaren PQ. Wir setzen eine Kante ein, wenn wir tatsächlich einen weiteren Schritt in der Nicht-Äquivalenz von Zuständen tun können und machen dann Adjazenzlistendarstellung und eine Tiefensuche. Wir beginnen damit, dass wir akzeptierende und nicht akzeptierende Zustände trennen, haben eine Menge M0 von nicht-äquivalenten Paaren von Zuständen und führen dann eine Breiten- oder Tiefensuche durch. Das ist alles. Das ist der Algorithmus, ja, der den Äquivalenzklassenautomaten berechnet. So, jetzt möchte ich gar nicht mehr so unbedingt, wir wissen, Tiefensuche ist effizient, da passiert jetzt nichts mehr in der Schwierigkeit des Algorithmus. Das Beispiel, das haben wir schon ganz am Anfang durchgerechnet gehabt. Ja. Und die Zusammenfassung, zuerst einmal alle überflüssigen Zustände raus. Was war ein überflüssiger Zustand? Einen, den ich gar nicht von dem Q0 aus erreichen kann, der wirklich, wirklich überflüssig ist. Ja. Alle raus damit. Und die komme ich natürlich raus, indem ich eine Tiefensuche im Q0 ausführe. Und Zustände, die ich dort in der Tiefensuche nicht besuche, überflüssig. Schritt 2. Bestimme alle Paare von Zuständen, die nicht äquivalent sind. Das haben wir gerade gemacht mit der Tiefensuche auf dem Graphen, dessen Knoten Paare von Zuständen sind. Das war der Schritt M2 und jetzt wird hier nur gesagt, du fängst mit dem N0 an und dann in mehreren Iterationen, bis du nichts Neues mehr findest, in mehreren Iterationen schaust du dir alle Konsequenzen an. Weitere Paare von nicht äquivalenten Zuständen. Du kommst von M0 auf M1, von M1 auf M2, bis du auf ein MI kommst, wo du nichts mehr Neues siehst. Und wenn du nichts mehr Neues siehst, ist Schluss. So, und dann haben wir tatsächlich alle möglichen Paare von nicht äquivalenten Zuständen. Und jetzt wird gesagt, bitteschön, was ist denn, das ist der entscheidende Schritt, was ist denn die Klasse von Q? Die Klasse von Q besteht aus allen Zuständen P, die ich nicht mit dem Q als nicht äquivalent habe nachweisen können. All das, was ich nicht, das ist jetzt blöd mit den beiden Nichts, ja, alle Paare von Zuständen P und Q, die ich nicht als nicht äquivalent habe nachweisen können, sind äquivalent. Ja? Das ist der Schritt 3. Naja, Q0', da ist alles das drin. Da ist eine Menge von Zuständen, das sind all die Zustände, die mit dem Q0 nicht als nicht äquivalent nachgewiesen wurden. Und wie sieht das Delta' aus? Das haben wir schon gezeigt. Das ist jetzt nichts anderes als die Klasse von dem Delta PA, Klasse davon, nicht? Die von dem nicht PA, sondern QA. So, das war schon der Zwischenstand. Ich versuche jetzt, das ist jetzt brutal, in 5 Minuten die Nirode-Relation. Ich habe so ein richtig schlechtes Gewissen. Das sind die letzten 5 Minuten auch noch. Okay. Also, was wissen wir? Ich habe übersprungen, dass der Äquivalenzklassenautomat tatsächlich dieselbe Sprache akzeptiert wie der ursprüngliche Automat. Müssen wir beim nächsten Mal noch machen. Wir können das A' effizient berechnen, weil es ist im Wesentlichen eine Tiefensuche. Ist das A' auch wirklich minimal? Das ist die zentrale Frage. Ne? Nirode. Und wissen Sie, wenn ich über endliche Automaten nachdenken will, mein erster Reflex ist, oh, klar, Nirode. Für mich ist ein endlicher Automat, oder besser gesagt, eine reguläre Sprache, ja? Ein endlicher Automat, sollte ich sagen, verstanden, wenn ich die Nirode-Relation verstanden habe. Also, was ist die Situation? Ich habe einen DFA gegeben. Für die Nirode-Relation ist das tatsächlich die falsche Ausgangslage, aber um die Nirode-Relation zu motivieren, ist es ganz vernünftig, zu beginnen mit einem DFA. Ich möchte einen Zustand in diesem DFA mir vornehmen und möchte ihn repräsentieren, diesen Zustand, durch alle möglichen Worte, die Menge aller Worte, die auf diesen Zustand führen. Das heißt, was ich machen möchte, ich möchte tatsächlich sagen, du Automat, du ein Zustand, Q, und dich Zustand möchte ich repräsentieren, repräsentiere Q durch die Menge aller Zustände, sorry, die Menge aller Worte W, die die Eigenschaft haben, dass wenn ich in dem Q0 beginne, im Startzustand, Q0 sei der Startzustand, und das Wort W lese, dann bekomme ich das Q. Repräsentiere Q durch alle Worte, die auf das Q führen. Und dann stelle ich mir vor, ich habe tatsächlich zwei Worte, U und das V, die führen beide zum P. Zum selben Zustand. Was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt das U habe, das führt zum P, und ich habe das V, das führt zum P? Und ich hänge an das U ein W dran und ich hänge an das V ein W dran. Das U führt zum selben Zustand, das V führt zum selben Zustand. Ich hänge an das U einen weiteren String W an und ich hänge an das V einen weiteren String W an. Einmal zusammen, derselbe Zustand P wird erreicht, immer zusammen. Von da ab, wenn ich denselben Zustand erreicht habe, ist die Reise immer eine gemeinsame Reise. UW ist genau dann, nicht? Und das U, ich nehme mal an, das U, von dem U komme ich dann zum P und ich komme von dem V zum P. Hänge ich das W dran und ich bin in dem L, dann ist das genau dann der Fall, wenn ich mit dem V das W drangehangen im L bin. Warum? Einmal zusammen in dem P, das W drangehangen, immer zusammen. Erreicht das U zusammen mit dem V einen akzeptierenden Zustand, dann aber auch bitteschön das U zusammen mit dem W einen akzeptierenden Zustand, dann aber auch das V zusammen mit dem W einen akzeptierenden Zustand. So, und genau diesen Zusammenhang. Wir haben in der Verschmelzungsrelation einen ähnlichen Zusammenhang gehabt. Diesen Zusammenhang möchte ich mir allgemein anschauen. Was passiert, wenn ich unter Suffixen gleiches Verhalten zeige? Das ist nämlich genau der Punkt hier. Verschmelzungssituation P und Q, wir hatten da Zustände genommen und die äquivalent genannt, wenn das P unter W sich genauso verhält wie das Q unter W. Und jetzt versuchen wir uns zu lösen von irgendwelchen Automaten, sondern ganz allgemein möchten wir versuchen zu reden. Und statt von einem Zustand P und einem Zustand Q zu reden, reden wir von Strings, die auf die Zustände jeweils führen. Strings U, die auf das P, String V, die auf das Q führen, wenn wir es allgemeiner betrachten. Und würden sagen, ihr beide, U und V, seid äquivalent, genau dann, wenn ihr unter den Suffixen W euch gleich verhält. Wir lösen uns vollkommen von irgendwelchen Automaten. Da ist die Nerode-Relation. Verbreitet Angst und Schrecken. Und ist das Einfachste, Natürlichste der Welt. Ja, sie verbreitet keinen Angst und Schrecken. Sie ist wirklich die, sie erlaubt zu verstehen, wie ein endlicher Automat arbeiten muss. So, und dann möchte ich sagen, dass ein jetzt nicht mehr Äquivalenz von Zuständen, vollkommen davon lösen, ja? Ich möchte sagen, dass Worte äquivalent sind. Und zwei Worte sind äquivalent. U und V sind äquivalent, wenn sie sich unter Suffixen gleich verhalten. Und wenn sie den Kontakt zur Verschmelzungsrelation, die Ähnlichkeit zur Verschmelzungsrelation betrachten, dann wäre die Ähnlichkeit gegeben, jetzt füge ich einfach hier die Definition ein, dann wäre die Ähnlichkeit gegeben, wenn Sie sagen, okay, das U interpretiere ich als tatsächlich... Sie haben die Perspektive eines Automaten jetzt. Ja? Das U interpretiere ich als den Zustand, den ich erreiche, wenn ich das U lese. Das V interpretiere ich als den Zustand, den ich erreiche, wenn ich das V lese. Und dann sage ich, dass P, wenn das der U-Zustand ist, den ich erreiche nach Lesen von U, und Q, wenn das der Zustand ist nach Lesen von V, dann sage ich, dass P und Q äquivalent sind, wenn, ja, dann würde man hier sagen, Delta PW ist akzeptierend. Genau dann, wenn Delta QW akzeptierend ist. Das Gleiche, das ist der Punkt, den ich versuche zu machen. Die wesentliche Überlegung, die Sie in verschiedenen Schattierungen hier wiederfinden, ist das gleiche Verhalten unter Suffixen. Und das wäre hier die Suffixe nichts anderes als die Strings W. So, und dann eine Nerode-Relation haben wir definiert. Und dann würden wir sagen, dass die Äquivalenzklasse von dem U nichts anderes ist als sämtliche Vs, die zu dem U äquivalent sind. Und die wesentlichen Begrifflichkeiten ist der Index der Sprache, das ist die Anzahl der Äquivalenzklassen dieser Relation. Und wissen Sie, Das ist jetzt leider Gottes so ein bisschen alles Holterdiepolter passiert. Die tolle Geschichte ist, die Anzahl der Äquivalenzklassen, der Index der Sprache, das ist die minimale Anzahl von Zuständen. Das ist der absolute Hammer. Wir können auf einmal, indem wir uns vollkommen gelöst haben von irgendwelchen endlichen Automaten, sondern nur noch eine Äquivalenzrelation uns angeschaut haben, die über die Sprache spricht, wir können uns auf einmal tatsächlich können Aussagen machen über kleinste Automaten. Und dann werden wir zeigen, dass die Anzahl der Zustände vom Äquivalenzklassenautomaten mit dem Index übereinstimmt. Und wenn der Index tatsächlich, da fehlt mir jetzt die Zeit leider zu, und wenn der Index tatsächlich die Anzahl, die minimale Anzahl der Zustände ist, ja, dann ist tatsächlich die Minimalität bewiesen. So, was machen wir jetzt mit den Übungen? Ich habe die, das erste Übungsblatt, da wird im Teil B über den Nerode-Index gesprochen. Ich denke, das können Sie machen. Ich werde den Tutoren sagen, dass ich die Nerode-Relation nur bruchstückhaft habe erklären können, dass das in den Übungen nochmal klar gemacht wird. Ja? Also in der ersten Aufgabe Teil B kommt die Nerode-Relation vor, in der zweiten Aufgabe kommt sie nicht vor, in der dritten Aufgabe kommt die Nerode-Relation vor. Wir werden das so machen, dass wir extra Credits geben für die Aufgaben mit der Nerode-Relation. Ja? Das heißt, es lohnt sich. Ja? Die extra Credits, die werden dann so zu zählen sein, dass sie zusätzlich ein Punktepolster sind, ja? Das also nicht irgendwie, wo die extra, ja, die extra Credits wirken sich für Sie nicht nachteilig in irgendeiner Form nachteilig aus. Heißt, Sie müssen jetzt tatsächlich so ein bisschen Selbststudium machen, um die Aufgaben lösen zu können, aber es wird sich für Sie lohnen. Dankeschön.